Herrn sein, aber wir wollen sie uns dennoch anschauen. Als nun David samt seinen Männern am dritten Tag nach Ziklag kam, da waren die Amalekiter in das Südland und in Ziklag eingefallen. Und sie hatten Ziklag geschlagen und es mit Feuer verbrannt. Und sie hatten die Frauen und alles, was dort war, weggeführt, vom kleinsten bis zum größten. Sie hatten aber niemand getötet, sondern sie weggetrieben und waren ihres Wegs gegangen. Als nun David samt seinen Männern zur Stadt kam, siehe, da war sie mit Feuer verbrannt. Und ihre Frauen, ihre Söhne und Töchter waren gefangen weggeführt worden. Da erhob David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinte, bis sie nicht mehr weinen konnten. Auch die beiden Frauen Davids, Achinoam, die Jezreeliterin, und Abigail, die Frau Nabals des Karmelititers, waren gefangen weggeführt worden. Und David war sehr bedrängt, denn das Volk wollte ihn steinigen, weil die Seele des ganzen Volkes verbittert war, jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinen Gott. Du kannst über die Predigt vielleicht schreiben: Tränen ja, Bitterkeit nein. Die Geschichte, der David war ja, es war in der Zeit, bevor David König war, und in der Zeit, wo er vor Saul immer fliehen musste und in der Höhle war und in der Wüste war. Und hier war er jetzt in Ziklag bei dem Philisterfürsten untergetaucht, vielleicht ein bisschen Schutzgenossen. Und dann begab sich aber, dass die Philister Krieg gegen Israel führten, und die einen wollten David dabei haben, die anderen haben gesagt, wir können doch nicht David dabei haben, der fällt uns in den Rücken, der ist doch von den anderen. Und so wurde er zurückgeschickt, und sie kamen nach Ziklag zurück, und dann diese Situation, die ich gelesen habe. Ziklag war von den Amalekitern überfallen worden, Hab und Gut von David und seinen Leuten geraubt, Frau und Kind geraubt und die Stadt verbrannt. Sie sehen dieses Elend, erschrecken und fallen in tiefe Traurigkeit, und Trauer ist ja klar, ist ja richtig auch, zu trauern, und sie weinen, bis sie nicht mehr weinen konnten, so haben wir gelesen. Und David kommt in Bedrängnis, weil das seine Leute, mit denen er unterwegs war, seine Leute wollten ihn steinigen, wollten ihn verantwortlich machen dafür, dass Ziklag überfallen war. David stärkte sich in seinem Gott, so haben wir gelesen. Und irgendwas passiert oder irgendwas verändert sich. Jedenfalls hatte David noch eine Chance. Er fragt seinen Gott, was sollen wir machen? Und sollen wir diesen Feinden nachziehen, dass wir die Beute und unsere Frauen und Kinder vielleicht wieder befreien? Und Gott sagt, ja, zieh ihnen nach. Sie ziehen nach, schaffen es tatsächlich, können Frauen und Kinder befreien, die Beute zurückgewinnen. Und dann kommen sie zurück nach Ziklag. Was war passiert? Von diesen, die mit David gezogen waren, waren nicht alle mit nach Ziklag gezogen, sondern ungefähr 200 Leute blieben in Ziklag zurück. Die waren zu müde, die waren zu matt. Und die anderen, die jetzt zurückkamen und sagen, wir haben gekämpft, wir haben die Beute wieder zurückgewonnen, mit euch wollen wir nichts mehr zu tun haben, nehmt ihr eure Frauen, eure Kinder und haut ab. So ungefähr. Aber David sagt, nein, so machen wir das nicht. Die Beute wird geteilt, auch mit denen, die da geblieben sind. Aber um was geht's heute in dieser Geschichte? Was soll uns bewegen? Tränen, berechtigte Tränen. Weinen, berechtigtes Weinen. Not, Schmerz. Was muss das für Gefühle gegeben haben? Was muss das für Leid, für Hilflosigkeit, für Wut, für Zorn, für Trauer und Tränen eben gegeben haben? Die Situation, in die Männer, die mit David unterwegs waren, hineingestoßen waren. Ihre Frauen, ihre Kinder, ihr Hab und Gut war weg. Geraubt. Verbrannt, entführt, und so war sie in sehr großer Not, Seelennot. Trost, wo sollten sie Trost herbekommen? Sie weinen, und das Weinen, wenn ich so die Bibel lese, im Neuen Testament und im Alten Testament, können wir manchmal lesen, dass zu bestimmten Situationen die Klagefrauen oder Klageweiber, je nach Übersetzung, was wir haben, zu wenig älter ist, Klagefrauen kamen. Und ich denke, das ist ganz bewusst gemacht worden. Man hat Klagefrauen eingesetzt, vielleicht sogar bezahlt. Sie hatte den Dienst, Klagefrauen zu sein. Und die konnten jammern und loslegen und hatten eine Dynamik entwickelt, dass die Leute, so wie wir Lobpreisleiter haben, die uns in den Lobpreis führen, so gab es Klageweiber, die ins Klagen geführt haben. Stell dich das vor. Wo hast du ein? Stell dir mal Gemeinden vor. Ja, was ist euer Lobpreisteam? Ja, und euer Klageteam? Ja, wir lachen. Wir sind auch so geprägt. Ein Mann weint nicht. Und es ist peinlich zu weinen. Und es ist Schwäche zu weinen. Da haben diese Helden Davids, die mit ihm einen Sieg auch und unterwegs waren und Siege errungen haben, die haben geheult. Die waren sich nicht zu schade, die waren sich nicht zu stark. Vielleicht ist uns manchmal etwas verloren gegangen, wenn wir nicht mehr weinen. Weinen, Wasser, was den Herzensboden aufweichen kann und wir ein ganz anderes Herz bekommen können, während wir weinen. Und so hat man Klagefrauen gehabt, so stelle ich mir das vor, die bewusst auch animiert haben dazu. Und irgendwie hat das wahrscheinlich in der Seele was bewegt, in der Seele was aufgeweicht, in der Seele was verändert. Und dann, in unserer Geschichte heißt es, bis sie nicht mehr weinen konnten. Der Prediger sagt, Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit, Tanzen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit. Hat Weinen seine Zeit? Bei dir und bei mir? Schreibst du in den Kalender rein? Donnerstag, 15.07. 14.30 Uhr bis 14 Uhr weinen? Vielleicht wäre es nicht verkehrt. Vielleicht sollte ich mich mal animieren lassen, nachzudenken. Vielleicht sogar mir mal animieren lassen, über was ich eigentlich leide und mir gar nicht bewusst bin. Vielleicht leide ich mit den Menschen in der Ukraine mit und bin mir gar nicht bewusst, wie tief mich Mitgefühl eigentlich beschäftigt. Vielleicht leide ich noch über den Verlust meines Kindes und bin mir das gar nicht mehr bewusst. Viel Grund zu danken, aber glaubt mir, es gibt auch viel Grund zu jammern, zu klagen. Alles hat seine Zeit. Hast du freie Zeit zum Weinen vor Menschen, zum Weinen vor Gott? Und, aber hast du auch dann die rechte Zeit, wieder aufzuhören zu weinen? Das ist auch wichtig. Weinen hat seine Zeit, das Weinen aufhören hat seine Zeit. Bei David heißt es, er hat sich in seinem Gott gestärkt. Und dann konnte er wieder aktiv werden. Ich sagte, was machen wir? Wie gehen wir diese Krise an? David hat sich in seinem Gott gestärkt. Ist dein Gott schon bisher mit dir gewesen? Ist dein jetziger Gott, der für dich da und Hilfe und Kraft, dass wenn du in die Zeit kommst, wo du weinen solltest, wolltest, müsstest, dass es dein Gott ist? David hat eigentlich anders reagiert, wie diese Männer, die gesagt haben, wir wollen den David jetzt steinigen, der ist schuld. David hat nicht den Schuldigen gesucht, wo es keinen gab, nicht den Verantwortlichen gesucht, wo keiner verantwortlich war, auch nicht sich selbst, so lesen wir es zumindest nicht, sondern er hat Gott gesucht. Und er konnte später zu den Menschen, die zurückgeblieben waren, die ausgeruht hatten, die träge waren, so haben es die anderen vielleicht gesehen, konnte David zu ihnen barmherzig sein, wo die anderen bitter waren. Was? Ich denke, wenn wir weinen, wenn wir trauern und vielleicht sogar sehr aktiv trauern, kann es passieren, könnte es passieren, dass wir nicht den richtigen Zeitpunkt erwischen, nicht rechtzeitig unser Herz wieder umwenden können, unsere Gesinnung, unsere inneren Augen anhand dessen, was uns passiert ist. Aber es muss die Zeit geben, wo wir sagen, jetzt ist Weinen zu Ende. Auch das braucht manchmal unsere Entscheidung. Ich muss jetzt mal schauen, ich habe jetzt hier meine Zettel ein bisschen durcheinander gebracht. Ich muss die mal schnell ordnen, dann kann ich wieder gleich weitermachen. Nimmt man mal wieder das Herkömmliche, gell? Sonst mache ich es meistens mit dem Tablet. Und schon kommt man durcheinander. wann ist die Gefahr oder wann ist die Chance, die Gefahr, bitter zu werden, dass Traurigkeit mich bitter macht? Vielleicht sollten wir ein paar Punkte da beachten und überlegen, ob das bei uns der Fall ist und ob es mich bitter machen könnte. Es kann passieren, dass ich der Seele gar nicht recht erlaube, heil zu werden nach einem Schicksalsschlag. Dass mich da irgendwas bindet und gefangen nimmt und ich mich damit verknüpfe und ich der Seele gar nicht recht erlaube, getröstet zu werden, weil ich vielleicht sage, hey, das muss mich doch traurig machen. Das ist doch oberflächlich, wenn ich da nicht traurig bin. Es gibt ein Maß an Traurigkeit, was gerechtfertigt ist. Es gibt aber auch ein Maß an Traurigkeit, wo du sagen sollst, Herr, jetzt befehle ich es dir an und ich erlaube dir auch, mich zu heilen, mich zu trösten. Wenn man sich nicht mehr trösten lassen will, aus irgendwelchen Gründen, vielleicht auch, weil man die Opferrolle liebt, dann ist das Gefahr, bitter zu werden. Wenn mich der Schicksalsschlag, das Leid zu falschen Haltungen verführen darf oder mich mit falschen Haltungen und so weiter. Oder wenn mich dieses Leid dazu, wenn denen, die David steinigen, noch David ist geholfen, noch denen, die gefangen weggeführt waren. Wenn wir nur noch Schuldige suchen, Verantwortliche suchen, wo es gar keine Schuldigen und Verantwortlichen gibt, für einen Unfall, das ein Schicksal war, für einen Unfall, wo ich nichts dafür kann und der andere nichts, das passiert. Und ich dann aber da festhalte an dem Schuld, an dem Fehler, an dem Versäumnis des anderen oder vielleicht auch am eigenen. Eine Härte mit anderen oder mit mir habe in dieser Sache, die gar nicht Fakt ist, die gar nicht wichtig ist, sondern andere Wege würden helfen. Diese Punkte, Indizien könnten vielleicht Hinweise sein, dass wir in Gefahr stehen, bitter zu werden, nachdem wir oder während wir trauern. Bei David ist es anders. Er wird nicht bitter, sondern er stärkt sich in seinem Gott. Gott vertrauen anstatt Schuldzuweisungen. Er stärkt sich in seinem Gott. Ich habe es vorhin schon angedeutet. Wir leben manchmal so nach der Devise, dass die Bibel ja auch sagt, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, du sollst mich preisen. So ungefähr, wenn wir in Not kommen, dann ist uns Gott gut genug. Dann können wir beten, dann können wir zu ihm kommen. Aber David stärkt sich in den Herrn, seinen Gott. Schon bevor er in diese Krise kam, hat David diese Beziehung gepflegt zu seinem Gott. Jahrelang und intensiv und Gott gesucht. Es ist was anderes, wenn wir den Umgang mit Gott gewohnt sind, wenn wir wissen, er hört uns, wenn wir die Begegnungsstätte zu ihm kennen, wenn wir in Not kommen und ihn suchen, wie wenn wir ihn dann erst suchen müssen wie einen Fremden. Der Herr, dein Gott, suche ihn jetzt, lebe mit ihm jetzt, bleibe mit ihm jetzt in Verbindung, damit er dann dein Gott ist, in dem du dich stärken kannst. Eigentlich wollten wir gerne hören, der Herr, sein Gott, stärkte ihn. Aber David stärkte sich in seinem Gott. Es geht auch was von dir aus. Es ist was von dir gefordert und möglich, dass du dich in deinem Gott stärken darfst. Gott vertrauen statt Schuldzuweisung. David wendet sich an seinen Gott und denkt nicht, der ist schuld und der ist schuld und der und der und das ist, hätte anders laufen können und das, sondern er sucht seinen Gott. Klagst du an, suchst du Schuldigen, vielleicht auch dich selber, oder wartest du vertrauensvoll auf Gott, dass er dir Recht schafft? Wir wissen, dass David viel geklagt hat. Wenn wir die Psalmen lesen, dann wissen wir, dass David viel geklagt hat. Du darfst klagen vor Gott. Er hat geklagt vor Gott, David. Und immer wieder kriegt er aber auch die Wendung, dass er auch zum Danken kommt. Er dankt seinem Gott, auch in schwierigen Situationen. Das Danken und Klagen dürfen zusammenkommen. Und probiert es aus, wenn ihr in Not seid und euren Gott sucht, vor Gott zu klagen, vor Gott zu danken und merkt, wie das befreien kann, wie das vor der inneren Bitterkeit bewahren kann oder die Bitterkeit wegspülen kann. David, noch was anderes. Also ich bringe so ein paar Gedanken, wie es sein, wie David seinen Gott gesucht hat und sich in ihm gestärkt hat. David liebt das Wort Gottes. Allein im Psalm 119, wenn wir lesen, was da für eine Liebe zum Wort Gottes drinnen ist. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Freude am Wort Gottes, das kann eine Kraft entfalten, eine innere Seelenkraft, eine Seelenheilkraft, die mich vor Bitterkeit bewahrt und in Bitterkeit behandelt, dass die Bitterkeit weggeht. David hat sich auch an die Zusagen Gottes erinnert. Was hat Gott schon getan? Sich auch daran erinnert, was hat er mit mir schon getan? Mir zu, bevor er den Goliath tötet, ne? Sagt er, ich habe doch den Löwen mit Gottes Kraft, mit Gottes Hilfe besiegt. Ich habe den Bären besiegt. Soll ich da vor diesem Philister, vor diesem Riesen Angst haben? Gott, du hast mit mir. Oder Gott, du hast. Wir können uns in der Not daran erinnern, was hat Gott schon getan? Gott ist derselbe, was kann er noch tun? Und können uns daran unseren Glauben aufbauen. Glauben, der es nicht nötig macht, dass wir anderen Schuld zuweisen, wo es gar nicht nötig ist, wo es gar nicht gefragt ist, sondern dass wir uns an Gott festmachen. Danken, loben, preisen sind Dinge, die David getan hat, im Angesicht seiner Feinde sogar. Danken, loben und Gott preisen, probiert es aus. Nicht nur in der Gemeinde, sondern daheim, wenn die Tränen kommen, wenn die Tränen uns beschäftigen, weil das Leid da ist. Auch da dürfen wir Gott preisen, danken und loben. Es gibt viel Grund, ihn zu loben und zu danken. Auch wenn wir manche Dinge nicht verstehen und ihn vielleicht für das Einzelne nicht loben wollen oder können im Moment, wir können so viel für anderes loben und danken. Dann gibt David seiner Seele manchmal Befehle. Seele, lobe den Herrn. Manchmal braucht unsere Seele, auch unser Gemütsleben, Befehle. Wir denken manchmal, wir müssen alles laufen lassen und dann haben wir halt Laune oder haben wir nicht Laune oder es geht uns gut oder es geht uns nicht gut. Mag manchmal auch dran sein, aber David gibt auch mal seiner Seele Befehle. Seele, halt die Klappe jetzt mit dem Jammern, sondern lobe Gott. Sei festen Mutes. So ist es manchmal dran, dass wir auch ein innerliches Stopp sagen zu den Tränen und sagen, jetzt ist genug. Jetzt will ich meinen Gott auch wieder mit anderen Dingen begegnen und will ich mein Leben in einem anderen Kontext auch wieder sehen. Denn solange wir auf dieser Erde sind, wird uns sowohl Leid als auch Glück auch als Gottes Kinder begegnen. Und David macht noch was. Und ich denke, das dürfen wir auch tun. Das gehört zu diesem Heilungsprozess dazu, zu diesem Prozess, nicht bitter zu werden, sondern geheilt zu werden trotz allen Leides. David fragt Gott, was soll ich tun? Sollen wir den Amalekiter nachjagen? David kommt vom Trauern zum Trauen. Hoffentlich ist es jetzt nicht wieder mit den harten und weichen Tee irre für dich und für euch und für mich als Legastheniker. Also ist es ganz einfach, vom Trauern zum Trauen. Er trauert, aber er bleibt nicht dabei stehen, er traut sich wieder. Er fragt Gott, soll ich? Und Gott sagt ja. Und er jagt den Amalekiter nach und er fährt den Sieg ein, holt die Beute zurück. Lassen wir nicht zu, dass uns die Trauer in alle Ewigkeit so bindet, dass wir uns nicht mehr trauen. Dass wir uns gefangen nehmen lassen von diesem Trauer. Ja, wenn ich mal wieder lache, dann kann ich Zeugnis geben, dann bin ich ja auch ein Zeugnis für die Freude. Ach, gib doch auch Zeugnis, wenn du nicht lachst. Dein Gott ist doch deswegen nicht anders. Sag den Leuten, ja, das beschäftigt mich auch und ich habe keine Antwort, aber ich traue meinem Gott und ich halte mich an meinen Gott. Komm vom Trauern zum Trauen. Wir hatten ja vorhin was Schönes gesagt, sie nimmt die Leute, die durch Leid gegangen sind und umständen ernster wie andere. Das, was du erleidest, das kann ein Stück Kanzel sein, von der du verkündigen kannst. Nicht, weil du dich dauernd damit ins Licht rücken musst, sondern weil Gott etwas in dir wirkt, wenn du mit ihm da durchgehst, was eben wie eine Perle ist, was ein Kleinod ist, was deinen Charakter formt. Lass es nicht zu, dass dieses Elend, wofür du dir ruhig Zeit nehmen kannst auch mal, oder auch vielleicht auch einige Zeit länger, um zu trauern, aber lass es nicht zu, dass es das Einzige ist, sondern komm vom Trauern zum Trauern. David fragt seinen Herrn, sollen wir gehen? Und Gott sagt, ja, geht. Und Gott gibt auch gewisse Anweisungen aus der Trauer heraus. Zum Beispiel, wir sollen unseren Feinden und wir sollen unseren Widersachern und wir sollen denen, die uns Böses tun, vergeben. Das ist eine Anweisung. Trau dich zu vergeben. Trau dich dem zu vergeben, der dir Böses getan hat. Das heißt nicht, dass du das für richtig nennst. Dem anderen vergeben heißt nicht, du hast recht und du hast es richtig gemacht und ich habe es falsch gemacht. Das ist ganz was anderes. Das kann sein, kann auch nicht sein. Kann sein, dass du nahezu unschuldig bist und der andere richtig schuldig. Und trotzdem darfst du vergeben. Das heißt nicht, du musst es gut heißen. Das heißt nicht, du musst Verkehrtes für gut nennen. Das ist seine Sache, die er mit Gott ausmachen muss. Aber du darfst vergeben. Ja, es tut weh, das Vergeben. Weil du hättest gewartet, dass er sich entschuldigt. Du hättest erwartet, dass er es wieder gut macht. Macht er nicht mehr. Vergiss es. Vielleicht ist ihm gar nicht bewusst, dass er dir so weh getan hat. Oder vielleicht hat er sich so verschanzt hinter seiner Rechtfertigung, dass er nicht mehr sich aus dem Häuschen hat. Vergib. Vergib trotzdem. Vergib vor deinem Gott. Selbst wenn du es dem anderen nicht mehr sagen kannst. Oder aus gewissen Gründen besser ist, dass du ihm es nicht sagst. Aber vergib. Das ist eine Anweisung, was wir tun sollen, auch wenn wir trauern. Trau dich zu vergeben. Ich möchte mit einem Beispiel schließen. Da ist der Jakob. Und wir kennen die Geschichte, wie er so in Not gerät, in der Begegnung seinem Bruder gegenüber. Und dann kommt diese Nacht, wo er kämpft mit Gott. Und er kämpft mit Gott und wir verstehen da vielleicht auch manches nicht von diesem Bild. Aber dann sagt Gott zu ihm, du hast mit Gott und Menschen gekämpft, du sollst jetzt Israel heißen. Und wenn wir dann die Geschichte lesen, da sagt die Bibel so ungefähr, am Morgen ging dem Jakob die Sonne auf nach diesem Kampf und er hinkte. Das sind zwei Dinge. Die Sonne ging auf und er hinkte. Wir denken manchmal nur, die Sonne kann uns aufgehen, wenn wir nicht hinken, wenn wir heil sind, wenn wir ganz sind. Und dann geht die Sonne auf. Oder wenn wir, solange wir noch hinken, kann uns die Sonne nicht aufgehen. Bleibt es dunkel. Hier haben wir eine Geschichte, da geht ein Mann durch großes Leid, durch Kämpfe, durch eine notvolle Nacht. Er kriegt einen Schlag auf die Hüfte. Gott heilt ihn nicht, sondern er geht hinfort, hinkend durchs Leben, beschädigt durchs Leben, aber gesegnet von der Hand Gottes, die Sonne ging ihm auf. Das kann Gott. Gott kann dein Leben beschädigen. Und beschädigt lassen, dass du bis zum Ende deines Lebens, bis zum Tod hinkst, in Anführungsstrichen. Wirklich Schaden davon hast, von jemandem, was er dir angetan hat. Und du denkst, Gott heilt es und dann kann ich ihm wieder dienen. Es kann auch sein, dass Gott dich nicht heilt, dass du hinten durchs Leben gehst, beschädigt durch diese Sache, die dir widerfahren ist. Hab Mut zu sagen, aber ich gehe unter der Sonne Gottes. Dieses Bild, die Sonne ging ihm auf, ist ein Bild, ein starkes Bild. Das berührt ja schon unsere Seele allein, dieses Bild, ohne dass es uns jemand erklärt. Die Sonne geht auf am Morgen nach einer dunklen Nacht. Und die Sonne möchte dich begleiten, genauso wie dich das Hinken begleitet. Und die Sonne möchte dich noch anders begleiten, wie dieses Hinken dich begleitet. Die Sonne möchte über dir stehen, die kommt von oben, von Gott, über deinem Leben. Das Hinken ist ein Teil deines Lebens. Die Sonne, was dir Gott schenkt, ist etwas über dein Leben hinaus. Werde nicht bitter an irgendeiner Sache. Weder gegen Gott, noch gegen andere Menschen, noch gegen dich selbst. Ja, werde auch nicht bitter gegen dich selbst. Gott hat dich erlöst, nicht nur deinen Nächsten. Werde nicht bitter, sondern fang an, bei einer angemessenen Zeit vom Trauern zum Trauern zu kommen. Gott wird dir dabei helfen. Der will dir die Sonne aufgehen lassen. Hey, und dann kommst du raus aus dieser Nacht. Hey, was für eine Sonne. Ist die klasse, die Sonne. Merkst vielleicht gar nicht, wie du hinkst. Irgendwann merkst du es dann vielleicht schon. Aber das ist wurscht. Weil die Sonne, die dir aufgeht, die ist wertvoller. Das ist die ewige Sonne. Das Licht zum ewigen Leben, was dich Gott führen kann. Das Licht, was dich führen kann, über diese menschlichen Beschränkungen von ein bisschen hinten hinaus. Wir beten noch.